Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Wir machen heute weiter unsere Predigtreihe durch das erste Buch Mose. Wir untersuchen ja das Leben von Abraham unter der Frage mit Abraham oder unter dem Thema mit Abraham Glauben lernen. Heute sind wir bei 1. Mose 18 angekommen. Die Predigt ist also aus oder mit 1. Mose Kapitel 18. Und wir lesen Gottes lebendiges Wort in 1. Mose Kapitel 18. Wir lesen das ganze Kapitel. Und der Herr erschien ihm, dem Abraham, bei den Terebinden Mamres, während er am Eingang seines Zeltes saß, als der Tag am heißesten war. Und er erhob seine Augen und schaute, siehe, da standen drei Männer ihm gegenüber. Und als er sie sah, eilte er ihnen entgegen vom Eingang seines Zeltes, beugte sich zur Erde nieder und sprach, mein Herr, habe ich Gnade vor deinen Augen gefunden, so geh doch nicht vorüber an deinen Knecht. Man soll ein wenig Wasser bringen und wascht eure Füße und lasst euch nieder unter dem Baum. So will ich ein bisschen Brot bringen, dass ihr euer Herz stärkt, dann mögt ihr weiterziehen. Und darum seid ihr bei eurem Knecht vorbeigekommen. Sie sprachen, tue, wie du gesagt hast. Und Abraham eilte in das Zelt zu Sarah und sprach, nimm rasch drei Maß Feinmehl, knete sie und backe Brotflammen. Abraham aber lief zu den Rindern und holte ein zartes und gutes Kalb und gab es dem Knecht, der eilte und bereitete es zu. Und er trug Butter und Milch auf und von dem Kalb, das er zubereitet hatte, und setzte es ihnen vor. Und er stand bei ihnen unter dem Baum und sie aßen. Da sprachen sie zu ihm, wo ist deine Frau Sarah? Er antwortete, drinnen im Zelt. Da sprach er, gewiss will ich um diese Zeit im künftigen Jahr wieder zu dir kommen und siehe, deine Frau Sarah soll einen Sohn haben. Sarah aber horchte am Eingang des Zeltes, der hinter ihm war. Und Abraham und Sarah waren alt und recht betagt, so dass es Sarah nicht mehr nach der Weise der Frauen ging. Darum lachte sie in ihrem Herzen und sprach, nachdem ich verblüht bin, soll mir noch Wonne zuteil werden? Dazu ist mein Herr ein alter Mann. Da sprach der Herr zu Abraham, warum lacht Sarah und spricht, sollte ich wirklich noch gebären, so alt ich bin? Sollte denn dem Herrn etwas zu wunderbar sein? Zur bestimmten Zeit will ich wieder zu dir kommen im nächsten Jahr und Sarah wird einen Sohn haben. Da leugnete Sarah und sprach, ich habe nicht gelacht, denn sie fürchtete sich. Er aber sprach, doch, du hast gelacht. Da brachen die Männer auf und wandten sich nach Sodom, und Abraham ging mit ihnen, um sie zu begleiten. Da sprach der Herr, sollte ich Abraham verbergen, was ich tun will? Abraham soll doch gewiss zu einem großen und starken Volk werden, und alle Völker der Erde sollen in ihm gesegnet werden. Denn ich habe ihn ausersehen, dass er seinen Kindern und seinem Haus nach ihm gebiete, den Weg des Herrn zu bewahren, indem sie Gerechtigkeit und Recht üben, damit der Herr auf Abraham kommen lasse, was er ihm verheißen hat. Und der Herr sprach, das Geschrei über Sodom und Gomorra ist groß und ihre Sünde ist sehr schwer. Darum will ich hinabsteigen und sehen, ob es sich wirklich ganz nach dem Geschrei über sie, ob sie es wirklich ganz nach dem Geschrei über sie getrieben haben, das vor mich gekommen ist, oder ob nicht. Ich will es wissen. Und die Männer wandten ihr Angesicht von dort und gingen nach Sodom, aber Abraham blieb noch stehen vor dem Herrn. Und Abraham trat näher und sprach, willst du auch den Gerechten mit den Gottlosen wegraffen? Vielleicht gibt es 50 Gerechte in der Stadt. Willst du die wegraffen und den Ort nicht verschonen um der 50 Gerechten willen, die darin sind? Das sei ferne von dir, dass du eine solche Sache tust und den Gerechten tötest mit den Gottlosen. Dass der Gerechte sei wie der Gottlose, das sei ferne von dir. Sollte der Richter der ganzen Erde nicht gerecht richten? Der Herr sprach, wenn ich 50 Gerechte in Sodom finde in der Stadt, so will ich um ihretwillen den ganzen Ort verschonen. Und Abraham antwortete und sprach, ach siehe, ich habe es gewagt, mit dem Herrn zu reden, obwohl ich nur Staub und Asche bin. Vielleicht gibt es 5 weniger als 50 Gerechte darin. Willst du denn die ganze Stadt verderben um der 5 willen? Er sprach, wenn ich darin 45 finde, so will ich sie nicht verderben. Und er fuhr weiter fort, mit ihm zu reden und sprach, vielleicht finden sich 40 darin. Er aber sprach, ich will ihm nichts tun um der 40 willen. Und Abraham sprach, möge es meinem Herrn nicht erzürnen, wenn ich noch weiter rede, vielleicht finden sich 30 darin. Er aber sprach, wenn ich 30 darin finde, so will ich ihnen nichts tun. Und er sprach: Ach, Sohn, ich habe es gewagt, mit meinem Herrn zu reden. Vielleicht finden sich 20 darin. Er antwortete: Ich will sie nicht verderben, um der 20 willen. Und er sprach: Ach, zürne nicht, mein Herr, dass ich nur noch diesmal rede. Vielleicht finden sich 10 darin. Er aber sprach: Ich will sie nicht verderben, um der 10 willen. Und der Herr ging hinweg, als er mit Abraham ausgeredet hatte. Abraham aber kehrte wieder an seinen Ort zurück. Auf unserer Reise bisher durch das Leben von Abraham haben wir den Abraham kennengelernt als ein Mann des Glaubens. Ja, immer wieder mal gab es Höhen im Glauben, aber immer wieder gab es auch Tiefen im Glauben. Aber es ist vor allen Dingen der Glaube gewesen, der dem Abraham als Gerechtigkeit angerechnet worden ist. Und im Neuen Testament, im Jakobusbrief, steht dann über Abraham nicht nur, dass er ein Mann des Glaubens war, er steht dann noch etwas, was interessant ist. In Jakobus 2, Vers 23 steht: Abraham aber glaubte Gott, und das wurde ihm als Gerechtigkeit angerechnet. Das ist ja allgemein bekannt, das ist ja, worüber wir die ganze Zeit die letzten Predigten gehört haben. Aber jetzt kommt noch was anderes, dann steht dann dort: Und er wurde ein Freund Gottes genannt. Abraham wurde ein Freund Gottes genannt. Im ganzen Alten Testament wird tatsächlich nur eine einzige Person als Freund Gottes bezeichnet. Und das ist Abraham. Ja, es gibt zwar Mose, und von Mose wird gesagt, dass Mose mit Gott redete von Angesicht zu Angesicht wie mit einem Freund. Aber als Freund selber wird tatsächlich an zwei Stellen nur Abraham bezeichnet. Und der Abschnitt der Bibel, wo die Freundschaft zwischen Gott und Abraham am deutlichsten wird, das ist unser heutiger Predigtabschnitt, 1. Mose Kapitel 18. Abraham, ein Freund Gottes. Und vielleicht denkst du, naja, schön für Abraham, dass er ein Freund Gottes war, was hat das mit mir zu tun? Und die erstaunliche Botschaft des Neuen Testaments ist es, die Beziehung, die Gott zu Abraham hatte im Alten Testament, die steht nun auch dir und mir offen. Ja, Jesus sagte zu seinen Jüngern, wir haben es vorher gehört in der Textlesung, Johannes 15, Vers 15, da sagt Jesus zu seinen Jüngern: Ich nenne euch nicht mehr Knechte, denn der Knecht weiß nicht, was sein Herr tut, euch aber habe ich Freunde genannt, weil ich euch alles verkündet habe, was ich von meinem Vater gehört habe. Also Abraham war ein Freund Gottes, und du und ich, wir können als Nachfolger Gottes auch Freunde Gottes sein. Und deshalb lautet die Predigtüberschrift heute: Was es bedeutet, ein Freund Gottes zu sein. Jetzt weiß ich nicht, woran du denkst, wenn du an Freundschaft denkst. Vermutlich wird ja jeder von euch irgendwelche Freunde haben, und daran macht er jetzt vielleicht auch die Frage fest: Woran denkst du, wenn du an Freundschaft denkst? Ja, manche sagen: Okay, als Freunde sind wir füreinander da. Ich könnte meinen Freund mitten in der Nacht um 3 Uhr nachts anrufen und er würde aufstehen und würde mir helfen bei meiner Autopanne. Ich habe es auch mal ausprobiert, nicht ganz 3 Uhr nachts, aber mitten in der, oder mal recht spät die Freunde anzurufen, dass sie mich von der Autobahn abholen, haben sie auch gemacht. Manche sagen vielleicht: Unsere Freundschaft zeichnet aus, dass wir ehrlich zueinander sind. Wir sagen uns die Dinge, wie sie sind. Wir hören einander zu und so weiter und so fort. Es gibt sicherlich Merkmale und Kennzeichen von zwischenmenschlicher Freundschaft. Jetzt fragen wir uns vielleicht: Naja, kann man so Merkmale von zwischenmenschlichen Freundschaft einfach so auf Gott übertragen, und ist das mit Gott genauso? Und vielleicht ist uns der Gedanke, dass wir Freundschaft mit Gott haben, etwas unangenehm. Das klingt irgendwie ein bisschen sentimental, so ein bisschen, ja, vielleicht auch respektlos. Wenn Gott heilig ist, und das ist Gott, und wenn Gott mächtig ist, und auch das ist er, ja, als der Schöpfer der ganzen Erde, des ganzen Universums mit einem Wort, und er hält übrigens auch noch die Welt nur mit Worten, wenn er heilig und wenn er mächtig ist, dann ist er allein es wert, angebetet zu werden. Er ist herrlich, ihm gebührt alle Ehre, der ganze Lob steht ihm zu. Erniedrigt es ihn dann nicht, wenn wir über ihn reden, als wäre er unser Freund? Ja, ihn anzubeten als König, als Herrscher dieser Welt? Ja. Aber Gott als unseren Freund zu bezeichnen? Und ich muss zugeben, dass ich mich unwohl fühle. Es ist bis heute noch so, wenn ich in einer Gebetsrunde höre, dass jemand dann betet und zu Gott sagt: Daddy oder Papa. Oder wenn ich in Gesprächen mitbekomme, dass Gott als Kumpel bezeichnet wird. Und Ich möchte klarstellen, dass dieses Verständnis nicht gemeint ist, wenn die Bibel von Gott als Freund spricht. Ja, ein Kumpel hat keine Autorität über mich. Und so spricht die Bibel nicht über Gott. Denkt, dann vergisst man ganz schnell und meint, Gott ist mein Freund, er ist mit mir auf einer Ebene. Aber Gott bleibt als mein Freund immer noch der König dieser Welt. Und deshalb denke ich, dürfen wir und sollten wir auf diesen Begriff Kumpel verzichten bei Gott, aber nicht, und das finde ich jetzt ganz wichtig, wir sollten nicht auf den Begriff Freund verzichten. Und wir sollten es deshalb nicht, wir sollten deshalb nicht darauf verzichten, weil das ein Begriff ist, den die Bibel selber verwendet. Und deshalb sollten wir Gott und gerade auch Jesus unseren Freund nennen. Und wenn wir es nicht tun würden, denke ich, würden wir eine ganz wichtige Seite von Gott verpassen. Ja, Gott ist herrlich, Gott ist groß, er steht über allem. Aber dieses Große, dass Gott über allem steht, ist doch manchmal für uns so weit weg, oder? Und indem Gott unser Freund wird, macht er sich doch so nahbar. So, und wenn wir jetzt so drüber nachdenken und uns fragen, was bedeutet es, ein Freund Gottes zu sein? Dann mache ich es kurz und knackig. Heute geht es um drei Punkte, nämlich die eine Freundschaft ausmachen, ich würde sagen auch eine zwischenmenschliche Freundschaft, nämlich die Nähe zwischen Freunden, der Austausch zwischen Freunden und der Einfluss zwischen Freunden. Und das sind die drei Dinge, die, denke ich, auch auf die Beziehung, auf die Freundschaft mit Gott zutreffen. Und die Dinge, diese drei, schauen wir uns in dieser Geschichte näher an. Zunächst geht es darum, dass die Freundschaft mit Gott Nähe mit Gott bedeutet. Und wenn wir uns die ersten 8 Verse dieses Kapitels ansehen, dann könnten wir überrascht sein. Oder wir sollten auch überrascht sein. Aber die Frage ist jetzt, worüber sollten wir überrascht sein oder wovon sollten wir überrascht sein in diesen 8 Versen? Die Geschichte beginnt ja damit, dass Abraham am Eingang seines Zeltes sitzt und damals waren die Zelte so gebaut, dass man die Zelttüren so öffnen konnte, dass man tagsüber, wenn es so heiß war, die beiden aufgemacht hat und dann so ein Wind da durchwehte und dann war es ganz angenehm, eigentlich so am Eingang des Zeltes zu sitzen, der Wind wehte dann durchs Haar, man saß im Schatten, man konnte gleichzeitig den Inhalt des Zeltes bewachen und genau das machte der Abraham gerade in der Hitze des Tages. Dort saß er. Und als er dort saß, sah er drei geheimnisvolle Gestalten aus der flirrenden Mittagshitze so hervor auftauchen. Es war eigentlich gar nicht eine angenehme Zeit, um zu reisen. Und so lud er dann diese fremden Leute zu sich ein. Er hieß sie willkommen. Und das würde jeder guter Gastgeber tun. Und meine Frage ist, ist das das Überraschende an diesen Versen, dass der Abraham jetzt die fremden Leute einlädt? Weil die Gastfreundschaft damals, die verlangte, dass man Fremden, die sich der Wohnung oder dem Zelt näherten, dass man sie einlädt, dass sie sich ausruhen, dass sie sich erfrischen durften, dass man ihnen eine Mahlzeit anbot. Und das geschah übrigens nicht nur aus freundschaftlichen oder aus liebevollen Motiven. Da waren auch so eigennützige Motive dabei. Weil lieber mache ich mir diesen Mann von diesem Fremden zu einem Freund, bevor ich noch irgendwie später von ihm ausgeraubt werde. Es war also gar nicht mal so unüblich. Das ist nicht das Überraschende, dass Abraham Fremde einlädt. Okay, jetzt könnten wir vielleicht sagen, vielleicht ist es Abrahams Großzügigkeit. Ich weiß nicht, wenn ihr genau mitgelesen habt, dann habt ihr vielleicht einen Unterschied festgestellt. Wozu lädt Abraham diese Fremden ein? Er sagt in Vers 4, man soll, ich betone es jetzt so ein bisschen, man soll ein wenig Wasser bringen und wascht eure Füße. Also ihr könnt dann eure Füße selber waschen. Und lasst euch nieder unter dem Baum, so will ich einen Bissen Brot bringen, dass ihr euer Herz stärkt. Danach mögt ihr weiterziehen. Und wenn ihr das jetzt vergleicht mit dem, was Abraham dann tatsächlich gemacht hat, dann fällt etwas auf, oder? Die Verse 6 bis 8. Und Abraham eilte in das Zelt zu Sarah und sprach, nun rasch drei Feinmehl, backe Brotfladen, ne? Geh zu den Rindern, zartes und gutes Kalb. Und dann ist er noch von Butter und Milch die Rede. Also übrigens, es gibt Ausleger, die dann gesagt haben, dieses Butter und Milch, das hat man dann zu irgendeinem Joghurt gemischt. Ich weiß nicht, ob es euch jetzt ähnlich geht wie mir. Beim Lesen dieses Abschnitts habe ich gedacht, okay, wenn ich diese drei Begriffe so in einem Satz höre, ne, also Brotfladen, Rindfleisch und Joghurtsoße, da denke ich eigentlich an eine Bestellung in einem meiner Lieblingsrestaurants. Abraham hat eigentlich gesagt, ich bringe euch ein bisschen Brot, ich bringe euch ein wenig Wasser. Und was tischt er auf? Ihr wisst es, was er auftischt, ne? Und er macht es auch nicht langsam. Ich meine, es ist eigentlich wirklich hier jetzt so ein Drei-Sterne-Restaurant. Und was macht er? Es ist nicht nur ein Prachtessen. Wenn ihr genau gelesen habt, steht dort, Abraham eilte in das Zelt. Er sprach, nimm rasch drei Maß Feinmehl, knete sie und so. Und dann Vers 7, aber er lief zu den Rindern und dann sagt er zu dem Knecht. Und dann gibt es den Knecht, der eilte und bereitete es zu. Also wir merken, was Abraham hier macht, er verbindet eigentlich diese Drei-Sterne-Küche mit einem Fastfood-Restaurant. Ne? Es geht alles noch ziemlich schnell hier bei ihm. Ist das das Überraschende in der ganzen Geschichte? Ist das ungewöhnlich? Nein, man sagte tatsächlich damals, das war üblich, man bot den Gästen weniger auf, tischte dann aber mehr auf. Auch das war gar nicht so ungewöhnlich. Ist denn jetzt vielleicht Vers 8 ungewöhnlich? Ja, in Vers 8 sehen wir, er tischt dort Brot und Milch auf und dann steht dort, und er setzte es ihnen vor und er stand bei ihnen unter dem Bau und sie aßen. Also es sieht so aus, als hätte der Abraham sich eine Schürze umgebunden und nur noch darauf wartete, ich bin jetzt nur allein für euch da, was darf es denn als nächstes sein, so ungefähr? Ist das das Außergewöhnliche? Und wir denken die ganze Zeit über Abrahams Verhalten nach und fragen, ist das nicht überraschend? Vielleicht. Aber eigentlich ist es nicht überraschend, was Abraham tat. Wenn man bedenkt, wen der Abraham da eigentlich vor sich hatte. Als Bibelleser wissen wir sofort im ersten Vers, wer da vor ihm ist. Es steht hier, und der Herr erschien ihm bei den Terebinden Mamres. Und später wissen wir, er hat noch zwei Engel dabei gehabt. Wir wissen sofort, wer da eigentlich ist. Ob Abraham es genau wusste? Wir wissen es nicht. Vielleicht ja, es spricht einiges dafür, dass er es ahnte. Ja, in Vers 3 steht dort, es spricht interessanterweise nur einen der Besucher mit Herr an. Was Ausdruck des Respekts sein konnte. Aber es konnte auch sein, dass er wirklich gemerkt hatte, hier ist jemand mehr als einfach nur ein Mitmensch. Oder dann spricht er davon, immer noch in Vers 3, er beugte sich ja zur Erde und sprach, mein Herr, habe ich Gnade gefunden vor deinen Augen, so geh doch nicht vorüber an deinem Knecht. Er bezeichnet sich selbst als Diener. Wie auch immer, aber spätestens, als der Besucher dann von Sarah sprach, war klar, das konnte kein Fremder sein. Ja, er kannte die Frau von Abraham und als er noch davon sprach, dass sie, oder auf den fehlenden Nachwuchs angesprochen wurden, dann war klar, hier sitzt Gott vor Abraham. Was ist also das Überraschende an diesen 8 Versen? Es ist nicht die Großzügigkeit von Abraham oder die Gastfreundschaft. Das Überraschende ist, dass Gott zu Besuch kommt. Das ist das Überraschende. Ja, stell dir vor, du hast eine Audienz beim Bundespräsidenten von Deutschland. Für manche Menschen, ich habe überlegt, ob ich den Papst als Beispiel nehme, aber ich glaube, das ist jetzt für uns nicht so das passende Beispiel. Und die Queen ist ja auch nicht mehr da. Aber für manche Menschen sind diese Begegnungen mit ganz wichtigen, hohen Persönlichkeiten Eindrücke, die sie ihr ganzes Leben nicht mehr vergessen. Ja, die haben eine Audienz, die bekommen vielleicht ein paar Minuten bei dieser ganz wichtigen Person. Was für eine Ehre, oder? Aber das, was Gott hier macht, ist noch etwas viel, viel Größeres. Gott empfängt nicht den Abraham für ein paar Minuten. Gott macht sich selber auf den Weg und besucht den Abraham. Ich stelle mir das vor, dass unser Bundespräsident ja nicht mich empfängt für ein paar Minuten, sondern wenn er sagen würde, Boris, ich komme bei euch zu Hause vorbei und ich bin sogar bereit, deine Spaghetti, die du mir zubereitest, zu essen. Das wäre doch für mich eine viel, viel größere Ehre, dass er sich nach Stauffenberg macht, um zu uns zu kommen. Und das ist das, was Gott hier macht. Ja, es ist nicht das Erstaunliche, was Abraham tut, sondern was Gott tut. Das war das Erstaunliche. Und übrigens, hier in 1. Mose Kapitel 18, das ist die einzige Stelle vor der Menschwerdung von Jesus, in dem Gott Speisen vorgelegt werden, die ihm angeboten werden und er sie tatsächlich isst. Es gibt andere Stellen im Alten Testament, da wird Gott auch Essen angeboten, aber die werden dann als Opfer dargebracht. Aber hier sitzt Gott am Tisch von Abraham und isst mit ihm. Der, bei dem Abraham, der vorher immer wieder mal versagt hatte, der wird jetzt zum Freund Gottes. Und das Überraschende ist hier, dass Gott sich nahbar macht. Das ist Gnade, dass der große Gott, der König über allem, sich klein macht und Abraham aufsucht. Der Heilige sucht den Unheiligen auf und nennt ihn seinen Freund. Und es ist immer wieder, wir könnten die Bibel untersuchen nach diesen Mahlzeiten, die sie gemeinsam haben, 400 Jahre später ist das Volk Gottes am Berg Sinai, eine Mahlzeit mit Gott. Und noch viele Jahre später sitzt Jesus, der Sohn Gottes, zusammen mit seinen Freunden und sagt, das ist mein Blut, das ist mein Leib, gebrochen für euch. Damals setzt Jesus das Abendmahl ein. Und jedes Mal, wenn wir Abendmahl feiern, zum Beispiel nächste Woche wieder, haben wir die Möglichkeit, Freundschaft mit Gott zu zelebrieren. Freundschaft mit Gott am Abendmahl. Gott möchte mit uns feiern. Und wenn wir Abendmahl feiern und die Gemeinschaft mit Gott feiern in dem Moment, an unseren Erlöser denken, dann tun wir das nicht, indem wir mal wieder zurückblicken. Wir blicken gleichzeitig voraus, weil Jesus auch gesagt hat, dass er einmal wiederkommen wird. Wir werden dann mit ihm nochmal das Abendmahl feiern. Also es geht tatsächlich ums Essen. Ne? Wir Männer sind ja manchmal so, denken immer wieder ans Essen. Ja, es geht tatsächlich immer wieder ums Essen. Und darauf freuen wir uns. Und diese eine Stelle im Buch Offenbarung, da heißt es ja, aus den Sendschreiben, Offenbarung 3, Vers 20, da sagt Jesus zu der Gemeinde von Laodicea, siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Wenn jemand meine Stimme hört und die Tür öffnet, so werde ich zu ihm hineingehen und das Mahl mit ihm essen. Ja, hier spricht Jesus zu seiner Gemeinde, zu bekennenden Gläubigen, was bietet er ihnen an? Eine Mahlzeit. Also worauf wir uns freuen werden, oder uns freuen dürfen, jetzt schon, ist auf das Essen mit Jesus. Weil Essen, also was geschieht nicht alles am Tisch, oder? Jemand hat letztens mal, wenn man in einem Buch gelesen hat, er gesagt, das wichtigste Möbelstück im ganzen Haus ist eigentlich der Esstisch. Weil da geschieht es doch wirklich, oder? Da geschieht Gemeinschaft, da reden wir doch miteinander. Und genauso ist es auch in der Beziehung mit Gott. Drum die herzliche Einladung an alle Gemeindemitglieder, nächste Woche findet wieder Abendmahl statt bei uns. So, die Freundschaft Gottes zeigt sich also in der Nähe Gottes zu uns. Aber es geht noch weiter, das war nur der erste Punkt. Wir sind überrascht von Gottes Nähe. Der zweite Punkt ist, Freundschaft mit Gott bedeutet, mit Gottes Gedanken vertraut zu sein. Und das sind jetzt die Verse 9 bis 21. Und hier in den Versen 9 bis 21 lauschen wir so ein bisschen zu, das Gespräch, oder wir hören zu, wie Gott und Abraham sprechen, und lauschen vielleicht ein bisschen zu, wie auch Sarah das getan hat hinter dem Zelt, und kriegen mit, was da so läuft. Ja, so, also damals, heute ist ja so, wenn die Ehefrau den Mann zuhört, dann checkt er eigentlich so die WhatsApp-Nachrichten. Natürlich nur mit der Zustimmung des Mannes. Ich weiß nicht genau, ob Sarah jetzt hier wirklich mit der Zustimmung des Mannes hinter diesem Eingangstür stand. Ob das damals so Sitte war, ich weiß es nicht. Aber jetzt hat Abraham hier Besuch bekommen, und der Zweck dieses Besuchs war nicht einfach, naja, wir sind ja sowieso gerade unterwegs nach Sodom und Gomorra, um uns die ganze Sache da anzugucken, und Abraham liegt gerade auf dem Weg, dann gehen wir da vorbei. Nee, Gott ist vorbeigekommen eigentlich mit zwei Botschaften, die er hat. Nämlich Abraham seine Gedanken mitzuteilen. Und es sind zwei Gedanken, die Gott dem Abraham mitteilt, oder Sarah und Abraham mitteilt. Das eine ist, Gott teilt ihnen hier mit, was Sarahs und Abrahams persönliche Zukunft betrifft. Was er eigentlich macht, er gibt den Geburtstermin nochmal durch, also den ungefähren, man kann ja nicht so genau wissen. Er sagt, in einer Zeit, wenn ich wiederkomme, dann wird sie einen Sohn in Händen haben. Also Gott teilt seine Gedanken mit über die Zukunft von Abraham und Sarah. Aber dann macht Gott später noch was, in Vers 17, ja, da brechen die schon auf, und Gott sagt zu sich selber, ja, sollte ich Abraham nicht meine Gedanken mitteilen? Eigentlich wie so ein guter Freund, der sagt seinem Freund doch eigentlich, was er für Gedanken hat. Genau vor dieser Frage stand Gott auch und sagte, ja, soll ich Abraham die Gedanken mitteilen? Ich sollte ihm es doch nicht verbergen, was ich mit Sodom und Gomorra vorhabe. Und dann macht er das und teilt ihm mit, was mit Sodom und Gomorra dann später geschehen wird. In den Versen 20 und 21 sagt er, ich habe da was gehört von Sodom und Gomorra, das möchte ich mir angucken. Und wie ist das so bei guten Freunden? Gute Freunde sagen dir ja nicht nur, was sie so machen, was machen gute Freunde noch, die sagen auch, warum sie das machen. Oder du weißt von den Freunden eigentlich mehr. Du kriegst nicht nur mit, was sie machen, sondern warum sie es auch machen. Was ist ihre Absicht dabei? Und schaut mal mit mir in die Verse 18 und 19, dann stellt ihr fest, wie Gott denkt. Gott fragt sich selber, sollte ich Abraham verbergen, was ich tun will? Und er gibt sich selbst die Antwort in Vers 18 und sagt, Abraham soll doch gewiss zu einem großen und starken Volk werden. Alle Völker der Erde sollen in ihm gesegnet werden. Denn ich habe ihn auserwählt. ihn ausersehen, dass er seinen Kindern und seinem Haus nach ihm gebiete, den Weg des Herrn zu bewahren, indem sie Gerechtigkeit und Recht üben, damit der Herr auf Abraham kommen lasse, was er ihm verheißen hat. Um es auf den Punkt zu bringen: Gott wollte Abraham mitteilen, was er mit Sodom und Gomorra vorhatte. Das heißt, er wollte ihm sagen, ich möchte Sodom und Gomorra in Schutt und Asche legen. Warum muss Abraham das wissen? Die Bibel sagt hier an dieser Stelle, damit, ich habe ihn auserwählt, damit er auch seinem Nachkommen Recht und Gerechtigkeit übt. Also was Gott eigentlich macht, er möchte dem Abraham klar machen, Sodom und Gomorra, die werden nicht einfach so zerstört. Sodom und Gomorra werden zerstört, weil meine Gerechtigkeit das verlangt. Gott hat vorgesehen, dass Sodom und Gomorra für Abraham wie so zu einer Museumsstätte werden. Ja, heute fahren ja Schulklassen immer wieder zu ehemaligen Konzentrationslagern, ja, nach Dachau, nach Buchenwald oder in die Nähe vielleicht hier bei uns nach Hadamar, um zu lernen, was nie wieder geschehen darf. Und ich stelle mir das wirklich so vor, dass der Abraham mit seinen Nachkommen, vielleicht mit Isaak und Ismael, mal nach Sodom und Gomorra gegangen ist, durch die Ruinen gegangen ist und sagt, seht ihr? Seht ihr? Das passiert, wenn man Gottes Geboten nicht nachfolgt, wenn man sich Gott widersetzt. Ja, Gott ist ein gerechter Gott. Gott wollte Abraham mitteilen, wer er ist und was er tut und was es heißt, als Nachfolger Gottes zu leben. So, jetzt ist Gott gekommen zu Abraham, um seine Gedanken mitzuteilen. Das gehört ja dazu, oder? Zu einer Freundschaft, seine Gedanken mitzuteilen. Jetzt hat man vielleicht den Eindruck, das ist ein bisschen einseitig, oder? Wenn eine Freundschaft einseitig ist, immer nur der eine was mitteilt. Ich kenne manchmal so Vorwürfe in der Freundschaft. Also da, nur der eine erzählt immer und der andere hört immer nur zu. Das ist nicht ganz eine glückliche Beziehung. Ist das bei Gott hier auch so? Abraham und Sarah scheinen gar nicht viel mitzuteilen, oder? Wie sieht es hier aus? Teilen Abraham und Sarah ihre Gedanken mit Gott? Nicht direkt. Als Gott den Geburtstermin bekannt gibt, dann hat Sarah dafür ja nur ein Lachen übrig. Aber das war kein lautes Lachen. Vers 12 schreibt, darum lachte sie in ihrem Herzen. Und das war ein ungläubiges Lachen. Ja, sie hielt sich zu Recht aus menschlicher Perspektive für eine Frau, die nicht mehr mit Kindern zu rechnen hatte. Ja, ihre Wechseljahre lagen bereits hinter ihr und der Abraham schien jetzt auch nicht der Frischeste zu sein. Und die wagte gar nicht zu hoffen, dass dieses Versprechen irgendwie wahr werden könnte. Diese Nachricht ist eigentlich zu schön, um wahr zu sein. Das waren ihre Gedanken. Und stell dir vor, du denkst dir das einfach nur und plötzlich kommt so, ne, hinter der Zeltwand, warum lacht Sarah? Und du merkst in dem Moment, da gibt es jemanden, der meine Gedanken kennt, bevor ich sie ausgesprochen habe. Ja, ich muss ja meine, ich habe das vielleicht mal an dieser Stelle schon mal gesagt, aber damit ich weiß, was ich denke, ne, ich weiß, was ich denke, wenn ich höre, was ich sage, ich muss Dinge manchmal aussprechen, damit ich weiß, was ich denke. Und hier, sie hat es nicht mal ausgesprochen und Gott weiß, bevor sie es sagt und vielleicht ihr selber gar nicht mal so ganz bewusst ist, was da so geschieht, sagt Gott schon, ich weiß, was du denkst. Und wie muss das sein, dieses Konfrontiertwerden mit Dingen, die wir im Herzen haben. Wir haben vorhin gelesen, die Gesetzesstelle, ja, Ehebruch beginnt schon in Gedanken. Gott sieht schon in Gedanken. Was Sarah hier lernen musste, ja, Hagar hat festgestellt, Gott ist ein Gott, der mich sieht und selbst dort sieht, wo ich nicht sein sollte. Was lernt Sarah? Gott, du bist ein Gott, der mich kennt, vielleicht noch besser, als ich mich eigentlich kenne. Der sogar in meine tiefsten Gedanken sieht. Und konfrontiert von dieser Wahrheit, dass Gott alles kennt, was in ihr ist, was macht sie? Sie leugnet. Eigentlich sehr offensichtlich. Ich habe nicht gelacht. Und jetzt ist eine spannende Frage, sagen wir jetzt, ist das jetzt eine Lüge von Sarah? Ich habe nicht gelacht. Sie könnte ja berechtigterweise sagen, ich habe ja nie laut gelacht. Ich habe ja nie laut gelacht, ich habe nur leise gelacht. Das ist ja ein Unterschied. Aber was ich so ermutigend finde, ist, wie Gott reagiert. Ähnlich wie damals bei seinen Jüngern ist das nicht einfach nur ein Vorwurf. Du hast gelacht. Und jetzt könnte man diskutieren, du hast wohl gelacht. Nee, wir müssen Kinder meinen, du hast es doch gesagt. Nee, habe ich nicht. Nee, du hast es doch gesagt. Was Gott macht, ich habe nicht gelacht. Und er sprach, Doch du hast gelacht und jetzt bleibt sie einfach stehen. Gott begegnet der Sarah und weiß, wie es ihr geht. Und er bleibt auch bei diesem Geburtstermin stehen. Er verschiebt ihn nicht. Er wird auch nicht vorgezogen. Er bleibt einfach so stehen. Die Reaktion Gottes ist doch eine ermutigende Reaktion. Gott zieht sich nicht zurück, obwohl er die Gedanken von Sarah kennt. Und weil Gott die Gedanken kennt von Sarah, hätte sie es ja auch eigentlich sagen dürfen. Also ein Freund Gottes zu sein, bedeutet, seine Gedanken zu kennen. Aber es bedeutet auch, dass Gott deine Gedanken kennt. Selbst wenn du sie vielleicht noch gar nicht gesagt hast. Er kennt dich besser, als du dich selbst kennst. Und was lernen wir daraus? Was heißt es, ein Freund Gottes zu sein? Ja, dass wir Gottes Gedanken kennen. Aber auch, dass er unsere Gedanken kennt. Was ist die praktische Anwendung daraus? Die praktische Anwendung ist daraus, dass wir mit Gott nämlich seine Gedanken erkennen. Und wie können wir Gottes Gedanken erkennen? In seinem Wort. So, wie teilen wir unsere Gedanken Gott mit? Im Gebet. Und interessanterweise ist die Begründung nicht, betet, weil Gott, damit Gott eure Anliegen kennenlernt. Wie ist das Argument in der Bergpredigt, warum wir beten sollen? Wir sollen beten, weil Gott bereits weiß, was wir brauchen. Das ist doch komisch, oder? Wir sollen beten, weil Gott weiß, was wir bereits brauchen. Eigentlich müsste sie mich doch gar nicht sagen. Aber kann es sein, dass vielleicht wir viel mehr das Gebet brauchen, als Gott es braucht? Ein Freund Gottes zu sein bedeutet, Gottes Gedanken zu kennen und zu wissen, dass Gott meine Gedanken kennt. Wie tröstlich ist es, oder? Wir behandeln das Gebet manchmal so wie so ein Anruf bei der Polizei. Ne? Ist das 112 oder 110? Ich weiß es gar nicht mehr so genau. Ihr merkt das, habe ich noch nicht gebraucht. Aber wenn man 112 anruft, dann gibt man normalerweise nur ganz schnell die harten Fakten durch. Und das am besten nur in den Notfällen, oder? Man sollte sonst ja nicht anrufen. Und da gibt es eigentlich keine Beziehung zu der Person, die da am anderen Ende der Leitung sitzt. Und am besten sollen die möglichst schnell kommen. Manchmal sind Gebete so bei uns wie so eine 110-Nummer, oder? Mal ganz schnell alle Fakten durchgegeben, was wir gerne hätten. Und am besten schnell. Und hierhin. Aber lasst uns das Gebet wirklich als einen Kanal der Freundschaft machen. Tagsüber, wenn ich merke, ich freue mich gerade über etwas, warum sage ich es nicht dem, der mir diese Freude ermöglicht? Wenn mir gerade Dinge Sorgen machen, wenn ich jemanden sehe, warum nicht gerade ein kurzes Gebet nach oben? Macht mir manchmal Spaß, durch den Bahnhof zu gehen, die Menschen so anzugucken, ihre Gesichter zu sehen und mich mal zu fragen, was wohl in ihren Köpfen so losgeht, wenn ich so am Bahnhof stehe. Und dann denke ich, ja, ob die Person vielleicht gerade einen Streit hat mit jemandem, weil das Gesicht so traurig aussieht oder zornig aussieht. Und einfach auch kurz hineinzusteigen und sagen, und die Menschen Gott anzubefehlen. Warum nicht aus allem ein Gebet machen? Weil Gott tatsächlich nahe ist. Also Freundschaft mit Gott bedeutet, einmal seine Nähe zu genießen, aber auch seine Gedanken zu kennen. Aber Freundschaft geht noch weiter. Wir kommen zum dritten Punkt. Freundschaft mit Gott bedeutet auch, und das ist der dritte Punkt, von Gottes Wesen geprägt zu sein. Das sind die Verse 22 bis 33. Freunde beeinflussen einander. Deshalb sagt man ja auch zu Recht, zeige mir deine Freunde und ich sage dir, wer du bist. Freundschaften beeinflussen und deshalb ist es wichtig, gute Freunde zu haben. Freundschaft bedeutet aber auch Einfluss haben. Manche Menschen benutzen ihre Freunde, um zu eigenem Recht zu kommen. Ja, stell dir vor, dass du einen Bekannten hast, der es so richtig verbockt hat und jetzt vor Gericht steht. Glücklicherweise bist du mit dem Richter befreundet, der ist gerade bei dir zu Abendessen und dieser Richter, der führt durch diesen Prozess. Und bei dem Abendessen, was ein Richter eigentlich nicht machen sollte, aber dieser Richter ist da irgendwie anders, ist sehr vertraulich zu dir, also ihr steht euch sehr, sehr nahe und er erzählt von diesem Prozess. Und würdest du als Bekannter von dem, der ja und da in Schwierigkeiten steckt, würdest du deine Beziehung, deine Freundschaft zum Richter nicht nutzen, um in diesem Prozess zumindest mal den Richter in eine Richtung zu beeinflussen, die gut für deinen Bekannten ausgeht? Auf den ersten Blick mag die Geschichte von Abraham mit Gott hier, die jetzt weitergeht, irgendwie so sein, oder? Ja, da hat der Abraham hat einen Bekannten, nämlich sogar einen nahen Verwandten, nämlich den Neffen Lot. Und dieser Lot, der sitzt in der Stadt, der ist da in Sodom und Gomorra. Das heißt, der steckt in Schwierigkeiten. So, und du bist gerade im Gespräch mit dem Richter, der dir gerade sagt, was er gerade vorhat. Ja, der ist herabgekommen, steht in Vers 21, Gott kommt herab. Als ob er es nicht schon wüsste, was in Sodom und Gomorra abgeht, aber er kommt herab. Warum? Um sich die Sache genau anzusehen und wirklich fragen, habe ich das richtig gehört? War das nur ein Gerücht oder ist es wirklich so? Hier steht ausdrücklich, ich will es wissen. Also was Gott damit zum Ausdruck bringt, ist, ich bin ein fairer Richter. Ich untersuche die Sache. Ich werde es nicht einfach so machen. Und der Abraham, na, jetzt hat er diese Verbindung, jetzt ist er ja ein Freund von diesem Richter. Ich finde das so schön beschrieben hier in Vers 23. Und Abraham trat näher und sprach, willst du auch den Gerechten mit dem Gottlosen wegraffen? Und wir haben so ein bisschen den Eindruck, ja, dass Abraham mit Gott verhandelt. Dass er seinen Einfluss auf Gott nutzt. Wie jemand mal zu mir gesagt hatte, Boris, bete doch du hast einen direkteren Draht nach oben. Ne? So als Theologe, da kommt man doch vielleicht schneller durch. Nutze mal deinen Einfluss bei Gott. Und man hat so ein bisschen den Eindruck hier bei Abraham, jetzt falscht er mit Gott. Fangen wir 50 an, 5 weniger, und dann sagt er ja, ja wegen dieser 5, ne? Also 45, okay. Und dann merkt er, okay, Gott ist bereit, dann machen wir doch 10er Schritte, nicht 5er Schritte, ne? 40, dann gehen wir auf 30, 20 und 10 Gerechte in der Stadt. Und Gott scheint ihm so ziemlich beeinflussbar zu sein. Ja, wie so beim Falschen auf dem Basar. Gott scheint irgendwie darauf einzugehen. Und jetzt meine Frage, ist es wirklich so, dass es Abraham ist, der auf Gott Einfluss nimmt? Sollten wir aus diesem Gespräch tatsächlich lernen, Gott die Dinge abzuringen, die wir für richtig erachten? Quasi unseren Draht zu Gott auszunutzen. Ein paar Dinge, die mir auffallen und die uns auffallen sollten in diesem Abschnitt. In Vers 27 bringt Abraham eindeutig zum Ausdruck. Ach siehe, ich habe es gewagt, mit dem Herrn zu reden, obwohl ich nur Staub und Asche bin. Nein, Abraham versteht sich nicht so, jetzt habe ich mal Einfluss auf Gott, in einer ganz anderen Position. Oder Vers 30 bis 32 merken wir, dass Abraham merkt, ich habe Gott möglicherweise auf die Probe gestellt und ihn seine Geduld herausgefordert, wenn ich nur noch dieses eine Mal bitten darf. Und der Herr, erzürne nicht, ihr seid bitte nicht zornig. Und was wir auch noch beachten sollten, wir denken ja vielleicht, und ich weiß nicht, ob es euch auch so ging, beim ersten Hören oder Lesen dieses Abschnitts, dass Abraham um Lot besorgt ist. Abraham kümmert sich um Lot. Und deshalb will er Sodom und Gomorra nicht umbringen, oder? Vernichten lassen. Schaut doch mal mit mir hinein. Die erste Aussage ist in Vers 23, Abraham trat näher und sprach, willst du auch den Gerechten, und ich denke, damit meint er Lot und seine Familie, mit dem Gottlosen wegraffen? Vielleicht gibt es 50 Gerechte in der Stadt. Willst du die wegraffen? Und den Ort nicht verschonen, um der 50 Gerechten willen, die darin sind? Dem Abraham geht es nicht nur um Lot, sondern ihm geht es auch um die ganze Stadt. Ja, es hört sich so an, willst du den Gerechten mit dem Gottlosen wegraffen? Aber nachher sagt er, vielleicht gibt es 50 Gerechte in der Stadt, willst du die wegraffen und den Ort nicht verschonen? Der 50, wenn er sagt, wenn es 50 Gerechte dort gibt, dann wäre es doch wert, dass du die ganze Stadt erhältst. Das heißt, Abraham ist genauso um die anderen besorgt, die es eigentlich so richtig verdient hätten. Eigentlich ist das Abrahams Anliegen, auch die anderen zu retten. Er hat nicht nur den gerechten Lot im Blick. So, und dann geht es ja runter bis auf 10 und irgendwann sind wir da bei 10 am Ende und irgendwie, ich weiß nicht, wie es euch so geht mit diesem Ende hier. Er sagte dann, ach Herr, zürne mein Herr nicht, dass ich nur noch dieses Mal rede, vielleicht finden sich 10 und Gott sagt, und wenn es 10 sind, ich werde die ganze Stadt am Leben erhalten. Werde ich nicht verderben. Und dann irgendwie endet die Geschichte wie so, ein bisschen wie so ein schlechter Film. Und der Herr ging hinweg, als er mit Abraham ausgeredet hatte. Abraham kehrte wieder in seinen Ort zurück und wir uns fragen, ja, das war's jetzt? Hätte Abraham noch mal kämpfen müssen? Noch ein paar? Dann hätten wir vielleicht bei Lot und dann hätte er die retten können? Nein, ich denke, Abraham hat die Antwort bekommen, die er bekommen musste. Er hat vorher argumentiert bei der Gerechtigkeit. Sollte der Richter dieser Welt nicht gerecht richten? Und er geht mit Gott die Schritte durch und stellt fest, Gott ist nicht nur gerecht, Gott ist auch gnädig. Er hat immer um die ganze Stadt gekämpft. Und was zeigt Gott nachher, Kapitel 19? Die Stadt muss tatsächlich untergehen, aber der Lot wird wirklich mit seiner Familie da rausgerettet. Gott ist nicht nur gerecht, Gott ist auch gnädig. Und deshalb kann er zuversichtlich am Ende sein, dass der Richter dieser ganzen Erde das Richtige tun wird. Er, und das ist ja spannend, in Kapitel 14 war das doch der Abraham, ja? Der Lot ist weggeführt worden. Der ist entführt worden. Was macht der Abraham? Er sammelt seine Knechte und zieht dem Lot nach und befreit ihn. Hier geht Abraham einfach wieder zurück an seinen Ort, obwohl der Lot in dieser gefährlichen Stadt ist. Er weiß, er vertraut darauf, dass Gott sich um seinen Neffen Lot kümmern wird. Es ist nicht Abraham, der auf Gott einwirkt. Es ist Gott, der den Abraham zu einem Fürsprecher gemacht hat. Gott hat gesagt, Abraham, in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter der Erde. Und was Abraham hier macht, ist, er wird zu einem Fürsprecher für fremde Nationen. Das Herz Gottes ist ein Herz für Sünder. Wir haben im Neuen Testament gelesen, Jesus sagt, ne, das größte Liebe ist, dass wenn jemand für seine Freunde stirbt. Was hat Jesus gemacht? Er hat uns durch seinen Tod zu Freunden gemacht, als wir noch nicht seine Freunde waren. Aber hier wird Abraham, oder Abrahams Herz, wird immer ähnlicher dem Herz Gottes. Es tat ihm weh, was da geschah. Und drum rang er mit Gott, ähnlich wie Jakob damals, um Gnade und konnte am Ende wirklich auch die Zehen stehen lassen, weil er wusste, Gott ist nicht nur ein gerechter Gott, Gott ist ein gnädiger Gott. Was bedeutet dieses Gespräch von Abraham mit Gott für uns heute? Ich meine, Sodom und Gomorra sind ja sprichwörtlich geworden. Wenn wir heute von Sodom und Gomorra reden, dann meinen wir, dass das ein Ort ist, wo Zügellosigkeit herrscht, wo einfach schockierende Dinge geschehen. So, bevor du jetzt denkst, Sodom und Gomorra sind Geschichte, möchte ich dich erinnern, Sodom und Gomorra, das sehen wir noch heute. Wir im Westen meinen ja, dass wir seit 200 Jahren Frieden haben, aber ich meine, dass die Freiheit, die wir in den letzten vielleicht 200 Jahren genossen haben, hier im Westen uns täuscht oder uns abhält, über Dinge nachzudenken, die hier tatsächlich so laufen wie in Sodom und Gomorra. Ja, wir haben hier eine gierige Suche nach Macht. Das erleben wir manchmal bei irgendwelchen Menschen, die Karriere machen. Ja, wir sehen, dass die Industrie sich keine Gedanken macht über die Natur. Wir merken, dass die Mächtigen die Armen ausbeuten. Wir merken aber auch, dass sexuelle Perversion, wie es bei Sodom und Gomorra gefeiert wird. Wir merken, dass Ungeborene getötet werden, bevor sie jemals Gottes schöne Natur sehen können. Und wir sehen auch, dass alte Menschen dazu ermutigt werden, sich rechtzeitig um ihr Sterben zu kümmern. Wir leben in einer schwierigen Zeit. Und wir haben uns vielleicht an Sodom und Gomorra gewöhnt, Sodom und Gomorra in unserer Nähe zu haben, dass wir vielleicht wie Lot es gar nicht merken, was eigentlich abgeht. Und vielleicht sind wir aber auch anders unterwegs und sind total angewidert von der heutigen Gesellschaft. Wir sitzen vielleicht wie Jona. Wir verkündigen gern Gericht und sagen, ja, diese Gesellschaft hier, die hat zu Recht Gottes Zorn verdient. Und vielleicht ziehen wir uns ein bisschen zurück und sagen, Gott, jetzt ist die Zeit, wir haben uns in Sicherheit gebracht, du darfst zuschlagen. Aber Abraham ist nicht wie Jona. Abraham ist ein Freund Gottes. Und das bedeutet, das Privileg zu haben, für die Verlorenen einzutreten. Abraham erkannte, dass er nicht Gott war. Aber Abrahams Fürsprache für Sodom war auch nicht erfolglos. Gott rettete Lot. Und ich denke, das ist eine Erinnerung an uns, wenn wir diese Gesellschaft heute angucken. Ja, wir können erbost sein, wir können sagen, Gott, greife ein, zerstöre. Wir können aber uns auch daran erinnern, dass Gott selbst uns herausgerettet hat und nun wir Fürsprecher für diese Gesellschaft sein können. Zusammengefasst, was heißt es also, Freund Gottes zu sein? Als erstes, über seine gnädige Nähe freudig überrascht zu sein. Schätzt du das Geschenk der Gemeinschaft mit Gott oder nimmst du es als selbstverständlich? Zweitens, Freundschaft mit Gott bedeutet, mit seinen Gedanken vertraut zu sein. Suchst du in seinem Wort nach seinen Absichten, nach seinen Plänen für dein Leben? Oder vertraust du ihm deine Gedanken, deine Wünsche an? Und drittens bedeutet Freundschaft mit Gott, von Gottes Wesen geprägt zu sein. Lässt du dich von seiner Liebe zu Sündern, zu denen du ja auch gehörtest, mit hineinnehmen? Lass uns das Ganze, diesen Wunsch, Jesus zum Freund zu haben, doch mit dem Lied zum Ausdruck bringen, welch ein Freund ist unser Jesus. Und dazu stehen wir auf.